Thema Beten. Klopfen an der Tür. Dreimal schlägt die Hand auf das Holz. Erst vornehm zurückhaltend, dann etwas mutiger, dringlicher. Die Tür bleibt verschlossen. Von drinnen dringen Geräusche nach draußen. Da ist doch jemand, oder? Hat er das Klopfen nicht gehört? Warum reagiert er nicht? Oder hat sie sich doch geirrt und da ist niemand? Noch ein Versuch. Beten. Beten wird immer wieder mit dieser Szene verglichen. Ein Mensch klopft an die Tür Gottes, manchmal ganz vorsichtig, manchmal ziemlich energisch mit aller Kraft, und er hofft, dass ihm geöffnet wird. Doch ich spreche heute nicht von dieser Szene, in der ein Mensch an Gottes Tür klopft, sondern ich spreche von einer anderen. Eine Szene, in der Gott bei Menschen anklopft. In dem biblischen Buch, das Offenbarung heißt, sieht ein Mann namens Johannes eine Vision vor seinen Augen. Und in dieser Vision begegnet ihm Jesus, der zu dieser Zeit schon nicht mehr sichtbar auf der Welt unterwegs war. Und Jesus sagt zu ihm: Ich habe eine Botschaft, die musst du an eine Gemeinde weitergeben. Und diese Botschaft lese ich euch vor, findet ihr dann auch in Offenbarung 3, Vers 20. Da sagt Jesus zu ihm: Sieh doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Nochmal, ziemlich kurz und einfach. Sieh doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Und ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Klopfen an der Tür. Dreimal schlägt die Hand auf Holz. Erst vornehm zurückhaltend, dann vielleicht etwas mutiger, dringlicher. Die Tür, bleibt sie verschlossen? Von drinnen dringen Geräusche nach draußen. Da ist doch jemand, oder? Hat er das Klopfen nicht gehört? Warum reagiert er sie nicht? Noch ein Versuch. Perspektivwechsel. Klopfen. Hat es gerade geklopft? War das an meiner Tür? Also, wer will denn was von mir? Das war doch bestimmt bei meinem Nachbarn, oder? Das war doch das Klopfen bei meinem Nachbarn. Bei dem klopft es dauernd. Ich bin mir sicher. Da kommen dauernd Leute vorbei, vor allem dieser Gott kommt da dauernd vorbei. Aber bei mir? Ich, Marco, stehe hier heute und so häufig hier, weil ich daran glaube, dass Gott an meine und an deine Tür klopft. Weil ich glaube, dass dieser Vers da, dass der noch heute gilt, dass Jesus selbst bei uns anklopft und eintreten möchte. Und ich glaube, dass du ihm die Tür öffnest, indem du betest. Ich glaube, beten heißt, Gott die Tür zu öffnen, die Tür zu den eigenen Gedanken, zu den eigenen Wünschen, zu den eigenen Ängsten und sie mit ihm zu besprechen. Das bedeutet für mich, dass Beten mit Vertrauen beginnt. Es beginnt nämlich mit dem Vertrauen, hin einen Schritt zur Tür zu machen und zu glauben, okay, ich glaube einfach mal, dass es wirklich an meiner Tür geklopft hat. Ich glaube wirklich, dass da jemand steht, dass dieser Gott an meine Tür kommt und er klopft. Und ich gehe die Schritte auf diese Tür zu und mache die Tür auf, auch wenn ich nicht wirklich weiß, ob er sich dahinter verbirgt. Ich mache das in der Hoffnung, in diesem Glauben, dass er da ist. Beten beginnt mit dem Vertrauen darauf, dass Gott an deiner Tür klopft und an deinen Gedanken, an deinem Leben, an deinem ganzen Leben interessiert ist, bei dir einkehren möchte und bei dir, mit dir zusammen, in dem Fall heißt es, das Mahl halten, mit dir essen möchte, den Alltag teilen möchte. Und ich möchte dazu eine Geschichte erzählen von einer der bekanntesten Professorinnen der Theologie der letzten 50 Jahre so in Deutschland. Ihr Name ist Dorothee Sölle. Und Sölle war eine Aktivistin. Eine, die über Gott nicht nur sprechen wollte, sondern die hier auf dieser Welt etwas bewegen wollte, was verändern wollte. Und für Sölle wurde gelebter Glaube, der so irgendwie was mit dem Gebetsleben und dem persönlichen Bibellesen und irgendwie so mit dem, was man klassisch darunter versteht, für die wurde dieser Glaube über die Jahre immer ein bisschen peinlicher irgendwie. Er hatte irgendwie was Schwächliches, so was Naives. Sie wollte lieber der Realität ins Auge blicken und hier und jetzt verbessern, was in ihrer Macht stand. Und sie berichtet in einem Buch von ihr, das sehr autobiografisch geprägt ist, von einem Wendeerlebnis. In einem theologischen Seminar, das sie gehalten hat, berichteten zwei Studentinnen in diesem Seminar, dass sie eine persönliche Krise, die sie beiden hatten, nur überstehen konnten, indem sie zusammen gebetet haben. Das klingt jetzt vielleicht für euch so, okay, was ist der Punkt? Nicht wirklich spannende Geschichte. Jetzt, ich studiere jetzt seit ein paar Jahren Theologie und vielleicht könnt ihr euch einfach vorstellen, falls ihr irgendwas anderes studiert habt, in einem Seminar erzählt erstmal jemand von der eigenen Erfahrung, die er selbst gemacht hat. Und er erzählt nicht von irgendeiner Erfahrung, sondern er erzählt von der Erfahrung, dass er gebetet hat und dass es geholfen hat. Und das ist etwas, was man in der Theologie eigentlich nicht macht. Man macht es nicht in einem Seminar, dass man davon erzählt, dass man Gott im Gebet erlebt hat, sondern man erzählt immer sehr objektiv aus der Betrachterposition und redet darüber, was das Gebet an sich bewirken könnte in irgendeinem Menschen und welche religiösen Gefühle es auslösen könnte und so weiter. Und Sölle schreibt, dass das zu erleben, wie die beiden davon erzählt haben, wie sie gebetet haben, für alle in diesem Seminar schockierend und befreiend zugleich war. Die beiden hatten ein Tabu gebrochen. Sie haben nicht distanziert davon gesprochen, nicht von außen analysiert und eingeordnet, sondern schlicht ihre eigene persönliche Gebetserfahrung geschildert. Das ist äußerst naiv, man kann es nicht beweisen. Und es ist was, was sehr persönlich ist. Und Sölle gibt danach zu, wir haben Angst vor Religion. Religion ist für sie ein positiv besetzter Begriff. Wir haben Angst vor Religion, eigentlich vor Glauben. Angst, weil sie schwer kontrollierbare Gemeinsamkeiten mit sich bringt. Ich lese jetzt ein Zitat vor. Ein Gebet, ein Lied, das Anzünden einer Kerze, das Weitergeben von Brot, Niederknien, sich umarmen, das sind Dinge, die sehr leicht schon durch ein spöttisches Lächeln zerstörbar sind und bei denen der Intellektuellere sein leichtes Spielchen hat. Religion, auch nur im geringsten Maße praktiziert, zieht einem das Hemd aus. Sie redet davon, dass das Gebet unter anderem etwas ist, das leicht durch ein spöttisches Lächeln zerstörbar ist. Aber im geringsten Maße praktiziert, zieht es einem das Hemd aus. Sie meint, wenn Glaube nicht nur das Nachdenken über Gott ist, sondern das mit ihm, mit dem Grund allen Seins, mit Gott selbst in Berührung kommen. Wenn Glaube Gott die Tür aufmacht, dann zieht es einem das Hemd. aus, dann macht es einen verletzlich. Beten zieht das Hemd aus, dann ist es nicht mehr distanziert, dann bin ich nicht mehr Beobachter, sondern ich trete mit Gott selbst in Kontakt. Dann analysiere ich nicht von außen, sondern spüre selbst, ob da mir eine warme Brise entgegenkommt oder ob mir das irgendwie fremd und kalt daherkommt. Deswegen haben Theologen Beten den Ernstfall der Theologie genannt. Du kannst in der Theologie unglaublich viel spekulieren darüber, wer Gott ist. Und man kann die schönsten Gedankengebäude aufbauen. Aber die Frage ist, was würdest du zu ihm im Gespräch sagen? Das ist der Prüfstein für meine Theologie, für all das, was ich über Gott nachdenke. Und ich mache das ultra gerne. Aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist, was würde ich ihm auch sagen? Was würde ich ihm sagen, wenn ich mir vorstelle, er kommt in mein Zimmer und es bin nur noch Gott und ich? Was weiß ich dann noch über ihn? Was würde ich dann noch so vollmundig sagen? Oder was würde ich dann hoffen? Was würde ich dann erbitten? Welche Worte würde ich wählen? Beten ist der Ernstfall der Theologie. Und es zieht einem das Hemd aus, weil es nicht mehr darum geht, dass man aus der Ferne irgendwas machen kann, irgendwas spekulieren kann, sondern weil es dann existenziell wird, weil es dann um Gott und dich geht. Nicht um Gott an sich, nicht um dich an sich, sondern um euch beide. Nicht um Gott und die anderen, nicht um Gott und die Welt, die auch, aber vor allem um Gott und dich. Und es klopft. Wie gesagt, das glaube ich. Ich glaube Gott, Jesus klopft und möchte in dein Zimmer hineinkommen. Und angenommen, du hörst es und willst aufmachen. Du hörst es und gehst diesen Vertrauensschritt und sagst, ich glaube, dieser Gott klopft bei mir, ich gehe dahin. Was dann? Was dann? Noch schnell sauber machen? Noch schnell aufräumen, wenn Gott kommt? Erst die Gedanken ordnen? Also ich meine, so kann ich Jesus doch nicht reinlassen, nicht in diesen Kopf. Erst mit dem Bekannten, mit dem ich mich verstritten habe, versöhnen, so kann ich Jesus doch nicht reinlassen. Erst mich in diesem einen theologischen Thema orientieren, weil so kann ich Jesus doch nicht reinlassen. Ich habe eine Geschichte von einem Mann gehört, der angeblich immer, bevor er seine Spülmaschine startet, jeden einzelnen Teller nimmt und den erst feinsäuberlich wäscht und jedes einzelne Glas nimmt und es feinsäuberlich wäscht und es dann in die Spülmaschine reinstellt, damit die Spülmaschine nicht dreckig wird. Kann man machen. Allerdings glaube ich, wenn wir so denken, dass wir erst aufräumen müssen, dass wir erst unsere Gedanken sortieren müssen, bevor wir Jesus reinlassen können, dass wir erst anderen verzeihen müssen, bevor wir Jesus reinlassen können, dass wir erst uns klar werden müssen, was wir hier und darüber denken, bevor wir Jesus reinlassen, dann gehen wir mit Jesus eigentlich genauso um, wie mit der Spülmaschine, die nur feinsäuberliche Teller selbst irgendwie sauber machen könnte. Jesus ist sozusagen die Spülmaschine in dem Beispiel. Er will reinkommen, um uns zu helfen, unsere Gedanken zu ordnen. Er will reinkommen, um uns zu helfen, anderen zu vergeben oder selbst um Vergebung zu bitten. Er will reinkommen, um uns zu versöhnen und Orientierung zu bekommen. Also kann ich dich dazu einladen, wenn du diesen Vertrauensschritt gehen möchtest und Gott sagst, ich glaube, du klopfst an meine Tür, ich rede einfach mal mit dir. Dann musst du nicht erst aufräumen, sondern lass ihn rein, in egal was da gerade in deinem Leben passiert, weil genau da will er hin. Genau da. Und wenn er dann da sitzt, so wie die Ira hier an unserem schönen Tisch, vielleicht seht ihr die hier hinten gar nicht, wir haben einen Tisch aufgebaut. Wenn er dann da sitzt, braucht man dann erstmal ein Seminar dafür? Muss man erstmal überlegen, wie man zu ihm redet? Was darf ich sagen, wenn Jesus an meiner Tür klopft und da drin sitzt? Für diese Frage hat uns Paulus ziemlich ermutigende Worte geschrieben und hat so gesagt, wenn ihr betet, dann übersetzt der Heilige Geist, der selbst ein Teil von Gott ist, unsere Worte so, dass Gott sie in sich richtig versteht. Gott selbst übersetzt für sich selbst, damit wir uns keine Sorgen machen müssen, dass irgendwas falsch bei ihm ankommen könnte. Das heißt, wenn Jesus hier reinkommt, dann brauche ich mir keine Sorgen darum machen, ob ich irgendwas falsch sagen könnte, ob ich irgendwie ein Wort zu ausgelutscht benutzen könnte oder ob ich irgendwie theologisch nicht ganz messerscharf bin, sondern ich darf das sagen, wie es mir gerade so auf dem Herzen ist, und der Heilige Geist wird es für uns übersetzen. Und das finde ich ziemlich entspannend, und an der Stelle macht die Ira weiter.
Genau. Genau, er sitzt da. Wir möchten euch heute einladen, wie ihr ja schon bestimmt gemerkt habt, geht es um Gebete und Proklamationen. Wir laden euch heute ein auf einfach eine neue und tiefe Gemeinschaft mit Gott in unserem Alltag. Wir sitzen da alle im selben Boot und sind mit Gott unterwegs. Und in der Vorbereitung haben Marco und ich sehr viel darüber nachgedacht und haben uns dann so ausgetauscht. Und Marco hat mir erzählt von einem Theologen, von dem er immer so eine Daily Meditation kriegt, also so eine Andacht. Da drin wurde geschrieben, und ich fand es einfach irgendwie so ganz back to the basics, und deswegen teile ich das jetzt einfach nochmal mit euch. Und zwar ging es darum um Teflon und Klettverschluss. Sehr interessant, ne? Und zwar schreibt ein psychologischer Student, dass unsere negativen Gedanken wie Klettverschluss sind. Sie kleben und haften in unserem Hirn. Wohingegen positive Gedanken wie Teflon sind. Es schmiert einfach immer wieder ab. Man kann so oft Positives hören, wie man will. Es schmiert einfach runter. Und sogar die Neurowissenschaftler haben festgestellt, dass unser Hirn sogar irgendwie dieses Negative bevorzugt und man eher dazu neigt, immer wieder in Ängste oder negatives, problematisches Denken irgendwie zurückfällt. Und er schreibt dann einfach so, das heißt, wenn man einfach mal diesen positiven Gedanken 15 Sekunden innehält und es einfach mal genießt. Vielleicht habt ihr gerade einen positiven Gedanken im Kopf und vor allem irgendwie, was mal schon mal vielleicht jemand zu euch gesagt habt, und ihr haltet inne und haltet den mal fest, bevor ihr über irgendwas anderes nachdenkt. Und er sagt da, dass umso häufiger wir das praktizieren und üben und so weiter, dass es quasi was mit unserer Haltung und mit unserer Laune grundsätzlich verändert. Und wie cool wäre das denn, wenn wir durch unseren Alltag laufen und irgendwie jedes Mal einfach erstmal innehalten und sagen so, im besten Fall irgendwie so, oh cool, danke Gott für die und die Begegnung, das und das. Genau, und zu guter Letzt sagt er dann so, hey, wir können diesen Klettverschluss, diese negativen Gedanken kontrollieren. Wir haben die Macht und wir können das steuern, wir können das überwachen, und wir entscheiden darüber, ob wir, was machen wir damit, wie gehen wir damit um. Genau, und im Kontext zu dem Thema Gebet und Proklamation, stellen wir uns nochmal zurück vor, dieses Bild. Wir haben Gott reingelassen, wir sitzen mit ihm am Tisch und wir schauen ihn an. Und was wir wissen ist, er heißt Jesus, das ist sein Name. Und Jesus übersetzt heißt Gott rettet. Und dann können wir uns hinsetzen und dann sitzen wir da mit Gott und gucken ihn vielleicht erstmal an und sagen, boah, Jesus, dein Name hat echt Kraft. Irgendwie, Gott rettet, das ist schon eine enorme Bedeutung. Und dann können wir das irgendwie, damit mit Gott ins Gespräch kommen und sagen vielleicht, hey Jesus, was heißt denn das für mein Leben? Gott rettet, also du rettest. Und bei der Vorbereitung sind mir irgendwie verschiedenste Bibelstellen eingefallen, und wir haben ja nachher noch eine Lobpreiszeit, und ich lade euch echt ein, irgendwie vielleicht ist das ja, spricht euch da irgendeiner an? Ich kann die kurz mal so erwähnen, bevor ich weitermache. Da steht zum Beispiel ja, richtig, richtig tolle Sachen einfach über Jesus und wie er uns sieht. Und zwar in Josua 1, 5 bis 6 oder in 2. Mose 33, 15. Ich war so überwältigt, dass Mose nichts getan hat, bevor er nicht die tiefe Gewissheit hatte von Gott, dass Gott es cool findet, was er da tut. Also er hat jedes Mal vor diesen Entscheidungen, und Mose war ja echt ein Mann Gottes, wow, ja, also der hatte Glauben, Halleluja, ja. Also, ja, und irgendwie hat er gesagt, Jesus, ich gehe hier nicht weg, bevor du mir nicht einen tiefen Frieden oder irgendwie gezeigt hast, dass das dein Ding ist, ja, dass du da mit mir bist. Und also einfach total inspirierend, hat mich total weggehauen. Genauso wie in Richter 6, 12 bis 14, findet ihr auch, ist eine super Passage. Oder halt, wie gesagt, Offenbarung 1, 8 oder 12 bis 17, kann ich aber auch nachher nochmal sagen. Ihr kennt ja auch ein paar Stellen aus der Bibel, ne? Genau, und in der Vorbereitung habe ich mir Gedanken darüber gemacht, so eine Freundin hat mal zu mir gesagt, wer ist Gott für dich? Und ich möchte euch die Frage heute auch stellen, wer ist Gott für euch? Also, und ich finde, es ist auch eine Frage, die wir nachher mit in den Lobpreis nehmen können. Und was mich in meinem eigenen Gebetsleben total motiviert hat, ist, dass ich immer wieder geguckt habe, was sagen die Größen in der Bibel eigentlich über das, wer Gott für sie ist. Und ich finde, es im Laufe des Lebens war für mich Gott auch immer mal wieder hat eine andere Rolle eingenommen. Aber grundsätzlich habe ich einfach mal so ein paar Begrifflichkeiten rausgeschrieben und vielleicht passiert da was bei euch und denkt ihr so, Gott, kann ich irgendwie vielleicht gerade überhaupt nicht mit oder hey Gott, was willst du mir vielleicht damit sagen, dass du dich so und so betitulierst? Und das möchte ich mal ganz kurz vorlesen. Er sagt über sich, dass er Sohn Gottes ist, Herr der Herrscher, Anfang und Ende, Alpha und Omega, Heiland, Friedensbringer, Ratgeber, Tröster, Fels, Löwe und Lamm, Freund, Helfer, Vater und vieles mehr. Er möchte unsere ungeteilte Aufmerksamkeit, er will mit uns reden. Eine Bekannte hat mir vor kurzem erzählt, dass sie gerade irgendwie an einem Punkt in ihrem Leben ist, wo sie einfach neu Gott auf eine neue Art und Weise suchen will. Und sie hat es total amüsant und süß beschrieben. Ich fand es einfach großartig, weil sie ist jetzt so eine ganz strukturierte und braucht immer so ihre Ordnung. Und sie beschrieb dann so, ja, und jetzt habe ich mir vorgenommen, jetzt setze ich mich hin und dann sitze ich da. Okay, und jetzt höre ich erstmal so, okay, Gott, ich soll dir zuhören. Ja, ich höre dir jetzt mal zu. Okay, ich bin jetzt ganz ruhig. Und dann sitze ich da. Und dann beschrieb sie so ganz intensiv diese Momente so. Und dann rede ich mit Gott, weil mir geht ja so viel im Kopf rum. Das muss ich ihm jetzt irgendwie erstmal alles sagen, weil sonst kann ich irgendwie auch nicht richtig zuhören. Und ich fand es einfach großartig. Und dann sagt sie, okay, und dann nehme ich mir das Wort. Und dann lese ich mir das vor. Okay, eine Bibelstelle. Und ich fange an, darüber zu meditieren. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, aber einfach über so eine Bibelstelle, weil man liest so schnell irgendwie, ja, Gott ist mein Retter. Ja, ist total abgelutscht. Nee, ich fange jetzt nochmal an, Gott ist mein Retter. Und ich fange an, das in mir wirken zu lassen, diese 15 Sekunden. Was bedeutet es für mein Leben, wenn Gott mein Retter ist? Das hat er damals gesagt und das meint er auch noch heute. Was bedeutet das für mich, für mein Leben? Und da kommen wir zur Proklamation. Als ich das Wort Proklamation geschaut habe, was es eigentlich heißt, was ich da immer so labidar gesagt habe, ne? das heißt feierliches, öffentliches Verkündigen. Halleluja! Feierlich, öffentlich verkündigen. Bam! Das ist der Hammer, weil das für mich so der Inbegriff ist von, ich nehme eine neue Perspektive ein, nämlich ich spreche im Glauben aus, dass Gott meine Burg ist und meine Umstände, das, was gerade um mich herum passiert, ist zwar total überfordernd und ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, aber Moment, ich halte inne und ich sage das jetzt laut, dass Gott meine Burg ist, weil ich damit eine neue Perspektive einnehme. Ich habe nicht mehr dieses eingeschränkte Umfeld. Also ihr kennt es ja, wenn ihr nach vorne guckt, dann könnt ihr irgendwie so ein bisschen bis hier hingucken. Aber Gott sagt in seinem Wort auch, wir sollen nach oben gucken. Und irgendwie selbst wenn wir schon diesen kleinen Unterschied machen, dann ist es irgendwie manchmal cool, oder? Wenn man in den Himmel guckt, was da so abgeht. Der Himmel ist schön. Genau, und irgendwie ist irgendwie die Perspektive, wenn Gott so einen Zoom bringt, dann haben wir ja so eine andere Perspektive. Und das ist einfach Hammer. Genau. Und ja, und deswegen genau, und ich fange in diesem Moment, wo ich diesen Zoom nach außen mache, weil ich sitze ja immer noch mit ihm da am Tisch und durch das Wort erkenne ich ja irgendwie, wer da überhaupt sitzt. Und ich glaube das ja auch erstmal, dass die Person irgendwie zu mir reden will. Ja? Also irgendwie, also wenn Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist und irgendwie, dann nehme ich das jetzt einfach mal im Glauben an und sage, okay Gott, und jetzt sitzen wir hier zusammen am Tisch und was machen wir jetzt? Ja, also, und dann darf ich das ja irgendwie zulassen, dass er zum einen zu mir total viele tolle Sachen sagt und aber auch, und das finde ich natürlich im Wort Gottes oder der Heilige Geist, der ja sowieso in uns allen lebt, gibt uns einfach auch so eine Offenbarung. Und umso mehr wir mit Jesus in den Dialog kommen, erkennen wir halt auch irgendwie ja so, okay, Gott, der spricht mir zu, wie wertvoll ich bin, ja, wer ich bin in ihm. Und das passiert ja auch, also wie wenn man eine Beziehung hat mit Freunden oder so oder einer Ehe, dann erlebt man ja, dass man immer wieder auch gespiegelt wird von dem Gegenüber. Und irgendwie, wir würden, glaube ich, ja alle trocken laufen, wenn wir nicht irgendwie Bestätigung bekommen würden. Und da sind wir ja an der besten Adresse irgendwie, ne? Und wenn wir das realisieren für unser Leben, dann lassen wir uns ja vielleicht irgendwie auf ein unbekanntes Gegenüber ein, weil, ja, vielleicht haben wir Jesus ja noch nicht irgendwie so kennengelernt, wie wir uns das gerne vorstellen oder wünschen. Und irgendwie bedeutet es ja auch so eine Entschleunigung, ja. Also irgendwie ist es nochmal so eine ganz andere Geschwindigkeit. Ich war am Freitagabend bei so einem Abend in einer anderen Gemeinde und da beschrieb der Mann, der gepredigt hat, also sagen wir mal der Pastor, der beschrieb, es war irgendein fremder Pastor, der da irgendwie hingekommen ist. Und er beschrieb irgendwie total cool, ich war echt begeistert von diesem Bild, dass er irgendwann mal, also total crazy, er hat gesagt, sein Zeugnis, um sich der Gegenwart Gottes, die zu vergegenwärtigen, hat Gott zu ihm gesagt, weil er kam aus so einem religiösen Hintergrund, er hat irgendwie nur Sonntag nach Sonntag Gottesdienst gelebt und hatte irgendwie so gedacht, hä, und das soll jetzt die Beziehung sein, Jesus, ganz ehrlich. Und dann hat er gesagt, Gott, ich will mehr. Und Gott hat ihm gesagt, ich will mit dir ins Kino gehen. Und dann geht er mit ihm ins Kino und dann kauft er sich eine Karte. Und dann sagt Gott zu ihm, wieso kaufst du jetzt nur eine Karte? Und dann hat er sich eine zweite Karte gekauft. Dann kaufte er sich so Popcorn und Chips. Und dann sagt Jesus wieder zu ihm so im Inneren, warum kaufst du nur eine Popcorn? Ich will doch mit dir im Kino sein. Und er hat wirklich von vorne bis hin, hat Gott immer wieder zu ihm gesagt, du willst dir meiner Gegenwart bewusst sein? Hey, ich bin überall dabei, dann hier, ich bin da, geh mit mir. Ja, also, und wenn du das brauchst, dir zu vergegenwärtigen, dass ich da bin, hier, ja, also wir sitzen zusammen im Kino, der hat sich dann da hingesetzt, der hat gedacht, oh Gott, die Menschen denken, ich habe einen Kopfschuss, ja, also irgendwie kam damit so Zeug an, ja, und irgendwie sagte der Typ dann auch am Anfang so, ja, und wo, also beim Abreißen von der Karte so, ja, und wo ist jetzt dein, also, ja, der ist schon da. Ja, und irgendwie fand ich das war so ein cooles Beispiel. Und er sagte dann auch zu dem Thema Entschleunigung, er hat dann irgendwann das Bild gehabt, dass Gott, spricht ja in seinem Wort, dass er wie eine Taube ist. Und eine Taube ist ja jetzt nicht ein Rabe oder so, oder irgendwie so, wow, so gewaltig und riesig, sondern eine Taube ist ja so zart und jetzt nicht bedrohlich, ganz zart, ja. Scheiß vielleicht mal überall hin, aber auf jeden Fall sitzt die Taube für ihn gedanklich jetzt immer hier so auf der Schulter. Und wenn und oh nein, Kopfkino. Genau. Also sie sitzt da so auf der Schulter und wenn er so durch seinen Alltag geht, dann stellt er sich immer vor, weil er will die Taube ja nicht irgendwie verschrecken, indem dass er irgendwie so da wild rumrennt oder so, dann rennt die da weg. Sondern die sitzt da einfach und wünscht sich, ja, dass wir in so einem gewissen Flow durchs Leben gehen und immer mal gucken, okay, ja, also du bist immer noch da und hey, red doch mal mit mir. Und ja, also und ich glaube, dass Gott uns da halt immer wieder irgendwie auch so ein Reminder geben kann, so eine Erinnerung einfach, dass er sich wünscht, dass wir unser Alltag entschleunigen, um das überhaupt wieder zuzulassen, dass wir seine Stimme hören und dass er mit uns in Kontakt treten will. Und nochmal zu dem Bild zu kommen. Ich glaube, dass es so was Wunderschönes ist, weil wir vor Gott einfach immer wieder erleben, auch echt sein zu können und uns nicht verstellen müssen und zerbrechlich sein können, weil wie Marco ja auch gesagt hat, es ist so was Persönliches. Und ich glaube, ja, umso mehr wir einfach in seinem Wort auch lesen und den Heiligen Geist in uns wirken lassen, im Glauben, dass er da was tut in uns. Oder wie auch die Freundin, die echt irgendwie erstmal total unbeholfen sich dahingesetzt hat, aber im Glauben diesen Schritt gegangen ist. Und ich bin mir so 100% sicher, dass Gott unsere Mini-Ja's, die hört er und die liebt er. Und da gibt es auch keine Wertung drin, sondern er freut sich da so drüber. Und ja, und ich erlebe auch immer wieder, dass dieses, wenn wir da sitzen und Zeit mit ihm verbringen, dann lernen wir ihn kennen und dann wollen wir mehr von ihm, weil wir wissen, boah, da kriege ich Bestätigung. Da darf ich sein, wie ich bin, mit meinem holprigen Sprechen oder mit dem, was mich gerade belastet. Und ich kriege eine göttliche Perspektive auf mein Leben und da, wo ich mich irgendwie gerade komplett überfordert fühle. Und das Coolste daran finde ich, dass es irgendwie, die Bibel schreibt ja von den Früchten des Geistes, die da wären: Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Langmut, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und es darf in uns reifen. Das ist so cool. Und das reift, glaube ich, natürlich auch im Umgang mit anderen oder so, aber unser Herz weicht, wenn wir uns Jesus hingeben. Und das Coolste an der Sache finde ich, dass wir dann auch zulassen, irgendwie Gott nicht nur irgendwie, das ist ja kein Monolog, sondern es ist ja ein Dialog und irgendwie können wir im Glauben dann auch Gott irgendwie zusagen, dass er was in unserem Leben verändern kann oder wirken kann, was ihm eigentlich auf dem Herzen liegt, weil wir ja irgendwie erleben, dass wir uns doch immer wieder da rein in diese Falle tappen, dass es nur um uns geht und oh Jesus und irgendwie, wenn es uns schlecht geht, so war es ja schon in der Bibel, irgendwie Israeliten haben da ewig irgendwie, also und wir sind ja kein Deut besser, ja, es geht ja immer wieder, oh und jetzt geht es mir schlecht und irgendwie, oh und ich, und das ist irgendwie ja so unsere Perspektive, aber dann lassen wir in dem Moment zu, an den Punkt zu kommen, da zu sitzen und erstmal zuzuhören und dann gibt uns Gott auch oft so das, was ihm auf dem Herzen liegt. Und es motiviert uns irgendwie auch, glaube ich, immer mehr, uns von dieser Liebe Jesus antreiben zu lassen. Und ich muss immer wieder an diesen Satz denken, dass eine total, ja, Liebe sieht nach was aus. Liebe, ja, wird sichtbar daran, dass wir uns zuerst lieben lassen und es dann daraus heraus lieben können. Und ich wünsche mir einfach immer mehr irgendwie, dass wir mehr und mehr erkennen, irgendwie, dass durch diesen Dialog und durch das, dass wir Zeit mit Jesus verbringen, dass er unser Herz echt brechen darf für das, was ihm auf dem Herzen liegt. Weil ich glaube, dass wir hier alle, wir sind Weltveränderer und wir sind in diese Zeit reingeboren, die so voller Chaos ist. Und wie cool ist es, wenn wir es immer wieder schaffen zu überwinden und zu schaffen, dass Jesus uns diesen Shalom-Frieden, den er uns eingehaucht hat, als wir gesagt haben, Jesus, wir wollen mit dir leben. Diesen Shalom-Frieden, der ist nicht mal eingehaucht und dann ist er irgendwie für immer da, sondern ich glaube, dass Gott will, weil wir uns in dieser Lebenssituation immer wieder in der Welt uns irgendwie da rein verlieren in uns und dass er will, hey, holt euch bei mir den Frieden, den ihr braucht, um in die Welt zu gehen. Und nicht nur das, wir können in Menschenleben Leben reinsprechen. Und wenn wir auf Gottes Herzschlag hören, glaube ich, dass es wie so eine Lawine ist. Dann können wir in Menschenleben Hoffnung reinsprechen und irgendwie ihnen echt was weitergeben. Jeder von euch hat eine Geschichte mit Jesus und das ist das Krasseste, weil jeder von euch den Jesus-Teil in euch trägt, den die Welt da draußen braucht. Also die Menschen, die müssen eure Geschichte mit Jesus hören, weil das für die lebenswichtig ist. Und ich möchte euch da echt ermutigen, im Gebet und in dem, dass wir uns einerseits selber bewusst werden, und uns im Glauben halt Gott neu hingeben und uns irgendwie verlassen, wie ein kleines Kind, wie die Elina, ja, noch so kindlich im Glauben. Und wir setzen uns dahin und wir sagen, ja, Papa, wir sitzen hier jetzt und wir glauben jetzt daran, dass du was in meinem Herzen tust oder in meinen Gedanken, dass du die verändern darfst. Und ich will das. Ja, Gott, und ich danke dir einfach, Herr, dass das so ein Privileg ist, dass wir 24 Stunden, du bist online und du bist connected, ja, du bist, mit dir können wir reden, Jesus, Herr. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen hier wunderbar gemacht hast, dass wir echt das Privileg haben, dass du mit uns am Tisch sitzen willst und dass wir Gemeinschaft haben können mit dir, Jesus. Und Jesus, ich danke dir, dass du einfach so viele gute Gedanken über uns hast und mit diesem Wissen, dass du gut bist, ja, stattest du uns aus mit dem, was wir brauchen, um unsere Umstände ja irgendwie bewältigen zu können und sogar noch der Welt was davon abzugeben, von dem Überfluss, den wir dadurch kriegen, dass wir mit dir am Tisch sitzen, Herr. Gott, ich danke dir für das Vertrauen, was du uns gibst und danke dir, dass du diese kleinen Ja's von uns siehst und irgendwie nicht sagst, oh, das ist ein bisschen wenig, sondern dass da dein Herz aufgeht und dass du dich so ohne Ende darüber freust, Herr. Dafür danke ich dir, Jesus. Amen.